Herzlich willkommen zurück im Café mit Mehrblick. Eine etwas andere Stimme hier, nicht die von Oliver, aber Oliver sitzt mir gegenüber. Und ja, wie du sicherlich weißt, ist Olli nach mehr als 10 Monaten endlich zurück in Bielefeld, hier wo ich auch gerade sitze mit Olli. Und warum du meine Stimme hörst und nicht Ollis, das wird Olli am besten selbst erklären. Olli! Herzlich willkommen hier in deinem eigenen Podcast.
In meinem eigenen Café. Wunderbar, jetzt ist es auch erlaubt zu lachen. Vielleicht einmal zur Erläuterung. Wir haben gerade, ich glaube, 7 Mal probiert, das mindestens. Intro zu sprechen. Und es war mega, mega chillig, mega witzig. Wir haben uns vorgenommen, eine relativ seriöse Folge zu machen. Und vielleicht haben wir uns da auch ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt. Und die positiven Emotionen haben so ihr Ventil gesucht. Jedenfalls hat Vitali versucht, alles richtig zu machen und hat sehr professionell 7 Mal in die Folge eingeleitet. Und manchmal war ihm, glaube ich, selber bewusst, dass das irgendwie gerade ein bisschen gestaged ist.
Ich habe es einfach versucht zu fühlen. Ich glaub,
du wolltest den Erwartungen gerecht werden.
Auch. Ja, aber eigentlich musste ich halt lachen, weil du angefangen hast immer zu lachen. Und deswegen 7 Takes. Eigentlich wäre der erste schon perfekt gewesen, hättest du nicht gelacht, Olli.
Falls ihr einen der 7 Takes hören wollt, dann lasst uns das gerne mal wissen, weil wir werden die sicherlich nicht löschen und mal für einen besonderen Anlass irgendwie noch aufbewahren. Zum Anyway, wie ich neuerdings so gerne sage, als jemand, der über 10 Monate die Welt bereist hat und die letzten 2,5 Monate in den USA war, davon 6 Wochen in New York City. Genau, Vitali, du hattest ja schon angekündigt, dass ich so ein bisschen beleuchten werde, warum du eigentlich in die Folge eingeleitet hast und was du eigentlich gerade hier im Café machst.
Grundsätzlich, ja, ich würde das echt gern wissen.
Nein, ja, das genau. Habe ich dir doch gerade extra alles erzählt.
Ja, gut, okay. Stimmt.
Grundsätzlich ist dieses Café ja ein Ort für jedermann und ja, ich glaube, das ist auch schon vernünftig gegendert, der oder die einfach Lust hat, sich so ein bisschen kreativ, sag ich mal, zu betätigen, weltoffene Menschen zu treffen, seines Gäste von mir, seines Erfahrungen, die ich schildere. Und jetzt ist es ja nun so, dass ich irgendwie nach über 10 Monaten zurückgekommen bin und ich würde gerne mal einen groben Abriss darüber geben, wo ich eigentlich gewesen bin. Weil viele Leute haben mir zum Beispiel bei Instagram geschrieben, wo bist du eigentlich gerade? Bist du noch da oder bist du schon da? Warst du eigentlich dort?
Einige Sprachnachrichten von mir an dich haben auch so angefangen. Olli, wo bist du eigentlich gerade? Ich habe den Überblick verloren.
Genau, du hast oft gesagt, dass du dann nicht mehr so richtig mitkommst. Ich habe eigentlich versucht, in den Stories immer relativ aktuell zu sein. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass in dieser ganzen Flut von Social Media, Informationen, online etc., das auch manchmal so ein bisschen vermischt wurde oder auch vielleicht ein bisschen untergeht. Und deswegen war meine Idee, jetzt wo ich wieder hier bin, einfach mal so einen groben Abriss darüber zu geben, wo ich eigentlich gewesen bin. Und das kann ich mir eigentlich mit niemandem besseren vorstellen als mit dir, mein lieber Freund Vitali.
Das weiß ich sehr zu schätzen, Olli. Dankeschön. Ich wollte auch gerade sagen, also ich finde das so schön, dass wir einfach wieder hier sitzen, egal was für eine Folge wir aufnehmen und dass es eine Folge ist für dein Café mit Mehrblick, für deinen Podcast und über deine Reise. Ich freue mich total, mit dir darüber sprechen zu dürfen und das, einfach so ein ganz entspannter Austausch. Olli, was ist eigentlich so, wo warst du eigentlich überall und so?
Es soll im Endeffekt, habe ich mir halt überlegt, ich möchte das gerade nicht alleine einsprechen, weil es ginge sicherlich auch. Ich habe mir so vorgestellt, dass wir ein Gespräch machen und du es so, oder dass du so ein bisschen moderierst und in Anführungsstrichen da durchleitest, weil du bist auch ein sehr neugieriger Mensch und hast sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mal eine Frage. Wir werden nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil ansonsten würde das Ganze hier sicherlich einen Tag dauern oder so. Und du bist heute auch nicht quasi offizieller Gast des Café mit Mehrblick. Das machen wir dann demnächst nochmal. Da wird dann der Fokus so ein bisschen auf dich auch gerückt werden. Heute soll es eigentlich wirklich darum gehen, wo war ich, wo Olli Hugo in diesen über 10 Monaten, damit du, lieber Hörer und liebe Hörerin, einmal so ein bisschen so eine Idee davon bekommst, wo eigentlich so diese Linie meiner Reise entlang gelaufen ist.
Und ich glaube, meine Rolle ist dann so etwas, weil wenn ich auch selber Podcast höre, ist da immer so eine Frage, ja, die ich gerade habe. Und vielleicht ist das ja die Frage, die ich dann stelle, die auch sicherlich ein oder andere Hörer hat, genau in diesem Moment könnte ich mir, also ich stehe hier so stellvertretend, oder ich sitze hier, ich sitze tatsächlich, ich stehe hier nicht, das wäre echt anstrengend, ich sitze hier stellvertretend für deine Zuhörer vielleicht, ja, und schaue mal, was für Fragen so aufkommen, wenn du über deine Reisen berichtest.
Und ich finde, das ist ein schöner Ansatz, weil du hast zum Beispiel auch, als du deine YouTube-Videos immer produziert hast, ganz von Anfang an, immer so gesagt, ich möchte hier eigentlich Videos machen und ein Segment bedienen, an welchem ich selber sehr interessiert wäre.
Mhm, genau.
Und ich habe das Gefühl, dass du ein gutes Feeling dafür hast, was in einem Zusammenhang interessant sein kann.
Mach bitte keinen Druck aufbauen, ja?
So, ja, du musst wissen, Vitali kann schlecht Komplimente annehmen. Ich habe ihn eigentlich darauf vorbereitet heute schon, weil ich hab dir schon einige Komplimente auch bezüglich deines äußeren Erscheinungsbildes heute gemacht.
Danke, Olli.
Stimmt das?
Hast du, also eins mindestens.
Ja, mehrere. Ich hatte erst gefragt, ob du beim Friseur warst.
Ach so. Weil
ich finde, dein Haarschnitt ist echt schön.
Hä, aber ich müsste eigentlich zum Friseur.
Okay.
Am besten gestern.
Okay.
Und aber danke.
Vielleicht sollte ich doch nicht zum Friseur. Ein richtig cooles Outfit. Irgendwie eine beige Hose mit so coolen Seitentaschen und einem schwarzen T-Shirt. Mal schön schlicht.
Ja.
Nicht irgendwie übertriebene Embleme irgendwo oder so.
Aber habe ich selten, glaube ich.
Ne, so habe ich auch gar nicht gesagt.
Ja,
also genau. Ich finde einfach, du sieht echt gut aus.
Ja, danke schön, Olli. Und ganz kurz, schlicht ist halt immer sehr schön vorteilhaft, wenn man halt so Stories macht oder Fotos, weil dann ist man nicht direkt mit irgendwelchen Text oder Logos vollgeklatscht, sondern man möchte ja selber vielleicht noch was über die Story legen an Text. Und dann irritiert das gar nicht so sehr und es wirkt alles so schlicht.
Wird ja auch oft von einem Shooting gefragt, wenn man zum Beispiel jetzt gebucht ist als Fotograf, von dem Model oder von den Personen, die man fotografiert, was soll ich anziehen? Was antwortest du da drauf?
Gerne ein, zwei schlichte Outfits, weil die passen oft überall rein, so. Keine fetten Logos oder Schriften drauf. Genau, man kann Accessoires mitnehmen, wenn man möchte. Ja, zwei schlichte Outfits, eins, was ein bisschen mehr knallen darf.
Ich sage in der Regel, oder also ich bin da relativ ähnlich und vielleicht noch ergänzend sage ich immer, du sollst dich einfach in dem Outfit wohlfühlen. Du sollst du selber sein, weil ich möchte dich fotografieren und nicht irgendjemanden, der sich gerade verkleidet.
Ja, tatsächlich sage ich ab und zu auch mal, wenn du was Neues gekauft hast, es aber vorher noch nicht anhattest, zieh etwas an, was du schon öfter anhattest und wo du weißt, du fühlst dich drin wohl. Weil oft laufen die Leute dann vielleicht zu H&M und holen sich etwas schnell, haben es aber gar nicht vorher anprobiert und dann beim Shooting-Tag probieren die es an und merken dann, boah, nee, irgendwie gar nicht so meins.
Oder es sitzt nicht richtig,
ja,
oder
ja,
so.
Ja,
ne?
Genau.
Und ich war auf den Philippinen, da kommen wir später auch noch zu. Mhm. Und da hat mir jemand ein blaues T-Shirt geschenkt. Richtig cooles T-Shirt. Aber anfangs dachte ich erst, weil da hingen auch noch andere, ich wollte erst fragen, kann ich nicht eins von den anderen bekommen? Aber das habe ich dann als unhöflich empfunden, habe dann das blaue genommen und dachte erst, nee, ist nicht so meine Farbe. Aber mittlerweile trage ich das unglaublich gerne.
Ich glaube, blau steht dir gut, weil du hast blaue Augen. Da muss es doch irgendwie gut stehen.
Ja, also ich finde, es steht mir gut, aber ich musste mich erstmal dran gewöhnen, weil ich sonst meistens schwarz oder weiß oder beige oder so getragen habe. Was ich damit sagen möchte, ist, manchmal muss man oder darf man sich an Dinge auch erst gewöhnen, bevor man sie auch so ein bisschen in sich selber integriert.
Ja, ja.
Wie fangen wir jetzt an? Also, weil wenn wir jetzt den Bogen nicht zur Reise bekommen, dann können wir auch einfach das Ganze, Fotografie kann so viel mehr sein, nennen und es in deinem Podcast hochladen.
Genau. Also vor 10 Monaten, welches Datum genau, kannst du ja gleich sagen. Aber ich weiß noch, wir waren auch am Sigi, wir sind auch im Teutoburger Wald kurz so einen Spaziergang gemacht, bevor du losgereist bist, so. Und auf einmal sind 10 Monate vorbei, wir treffen uns wieder am Sigi, trinken Kaffee und einfach wirklich im positivsten Sinne, als wenn du nie weg gewesen wärst, so, ne? Das macht halt Freundschaft immer aus, dass man einfach da weitermacht, wo man aufgehört hat. Aber trotzdem ist natürlich in diesen 10 Monaten viel passiert. Vieles habe ich auch auf Instagram verfolgt. Wir haben uns natürlich oft auch telefoniert, uns Sprachnachrichten ausgetauscht, wie es einem geht, was man so erlebt. Auch Sachen, die du erlebt hast, da habe ich auch gespürt, dass du das natürlich auch gerne teilen möchtest und fand das auch voll schön und voll trivial, dass man das auch teilen möchte. Und wie ging das bei dir los, Olli? Du hast die Reise ja nicht einfach so Du hast sie gut geplant. Du wusstest, glaube ich, anfangs, wo es erstmal hingehen soll. Und dann, glaube ich, so wie ich dich kenne, hast du halt auch immer ein bisschen geschaut, was vor Ort so passiert. Wie lange möchtest du vor Ort bleiben, wo du gerade bist, bevor du dann vielleicht wieder weiter aufbrichst? So. Das Lustige, woran ich mich halt erst krass gewöhnen müsste, ist einfach nur mit einem Rucksack unterwegs zu sein. Das wäre echt out of Comfort Zone. Was war deine erste Station?
schön, dass du nach quasi der wirklich schönen Einleitung, wo du ja auch so ein bisschen auch deine Gefühle preisgegeben hast oder deine Wahrnehmung da drauf, wirklich dann jetzt nochmal wirklich auf die erste Station gekommen bist, weil darüber möchte ich eigentlich gerne sprechen. Ich könnte jetzt so viel über Leben aus dem Rucksack erzählen und ich könnte auch so viel darüber erzählen, wie es eigentlich ist, auch zu sagen Adieu für eine gewisse Weile von der Heimat. Aber ich möchte wirklich mal sagen, wo ich gestartet bin. Und nachdem ich aus Bielefeld nach Berlin gefahren bin, da war ich eine Nacht und habe bei Freunden übernachtet, bin ich nach Singapur geflogen.
Das ist lustig, ich erinnere mich. Auch so, also ja, so mal Refresh für mich auch.
Woran genau erinnerst du dich?
Na, dass du, genau, Berlin zu Freunden. Ich glaube nicht, dass du ein neues Tattoo da stechen lassen hast. Und dann Singapur, das war die erste Station.
Genau, also ich habe mir da keins stechen lassen. Normalerweise, wenn ich in Berlin bin, gibt es oft Neues.
Ja.
Aber ich bin zum Beispiel auch diese Woche nochmal in Berlin, da gibt es auch keins, weil mein Tattoo-Artist aktuell in Rom ist. Aber es sind natürlich einige in Planung nach der Reise. Jedenfalls bin ich dann von Berlin nach Singapur geflogen. Und selbst Berlin hat sich schon so ein bisschen wie die Reise angefühlt. Ich bin über das Tempelhofer Feld gegangen und ich habe irgendwie Fotos gemacht und dachte mir so, hey, jetzt geht das los und ich möchte gern fotografieren. Ich möchte ja später auch irgendwie ein Bildband machen oder so. Und dann habe ich da schon irgendwie angefangen zu gucken, was könnte ich denn hier in Berlin fotografieren. Aber gleichzeitig fühlte es sich trotzdem immer noch so ein bisschen wie zu Hause an, weil ich meine, es ist Deutschland und man kennt es so ein bisschen.
Und du bist halt oft in Berlin auch, ne? Also
genau, und ich hatte da noch so ein bisschen das Gefühl, dass ich mir die Motive für meine Fotografie noch ein bisschen suchen muss. So, dann habe ich wirklich aktiv geguckt, was könnte denn hier cool aussehen. Und dann war ich auf dem Tempelhofer Feld und habe da durch einen Zaun einen Basketballkorb, glaube ich, fotografiert. Nichts ahnend, dass Basketballplätze auf meiner Reise irgendwie immer wiederkehren sollten. Schön eigentlich. Der Kreis schließt sich gerade erst so für mich. Jedenfalls ja, bin ich nach Singapur geflogen. Und in Singapur war ich, glaube ich, so 5 oder 6 Tage. Der Hintergrund, warum ich in Singapur war, war, dass Freunde von mir dort geheiratet haben und ich als Fotograf gebucht war.
Mit einer mega krassen Location. Ich erinnere mich noch, so auf einer Klippe in Anführungszeichen.
Das war aber dann auf Bali.
Das war auf Bali?
Genau,
da war es auch noch auf einer Hochzeit, oder was?
Genau, aber den Zusammenhang, den werde ich gleich erläutern. Also es ist die gleiche Hochzeit gewesen. Die beiden, sie kommt aus Singapur und er kommt aus Münster. Und die beiden leben auf Bali. Und wir kennen uns aus einem, ich sag mal, Business-Kontext. Und haben uns, seitdem wir uns das erste Mal getroffen haben, auch direkt irgendwie total gut angefreundet und hatten eine richtig gute Energie. Und so haben die mich damals gefragt, könntest du dir vorstellen, unsere Hochzeit zu fotografieren? Und an der Stelle war für mich klar, also natürlich kann ich mir das vorstellen, weil ihr seid tolle Menschen und die Hochzeit soll in Singapur und auf Bali stattfinden. Somit war quasi auch schon der Einstieg in meine Reise schon so ein bisschen determiniert. Ich bin ein paar Tage vorher nach Singapur geflogen, um einfach A, Jetlag zu überwinden und B, so eine Idee davon zu bekommen, was Singapur überhaupt ist, wie es da aussieht und wie sich das anfühlt, bevor ich dann da eine Hochzeit fotografiere.
Und ich erinnere mich, genau, du sagtest dann, was in Singapur hast du fotografiert? War das einfach so, kamen die zusammen? War das eine Verlobung erstmal, bevor die Feier stattfand?
Das nannte sich Tee-Ritual oder Zeremonie, ich glaube Tee-Ritual, und fand in einer Bar statt, die die beiden für sich und ihre Familien reserviert und geblockt hatten. Voll cool, voll coole Bar und so. Und dann ja, wurde halt gemeinsam Tee getrunken nach so einem speziellen Ablauf und danach wurde auch noch ein bisschen gefeiert.
Wahrscheinlich, dass die Familien sich auch so kennenlernen, oder ist das
ja, so ein Ritual? Ja, es war so ein bisschen Familienzusammenführung sicherlich auch, aber es war insbesondere dann halt auch von der Braut aus so religiös gesehen, das wird halt in Singapur offensichtlich, ist das so Brauch. Und ich habe die beiden dann, weil ich habe dann so dieses Ritual habe ich fotografiert und das war so ein bisschen wie Standesamt, halt nur anders als wir es kennen. Und dann dachte ich mir so, das war mega cool, aber das sollte es fotografisch an der Stelle noch nicht gewesen sein. Und da habe ich die beiden, zusammen mit ihren Familien einfach mal raus auf die Straße zu kommen. Mhm. Weil die Bar sah so ein bisschen aus wie, es hätte in New York sein können, das hätte in Berlin sein können. Mhm. Aber draußen war einfach Singapur. Mhm. So richtig buntes Treiben, eine sehr stark befahrene Straße. Und ich hatte irgendwie Bock, das zu kontrastieren. Und dann habe ich die so ein bisschen über die Straße laufen lassen, habe noch ein paar Familienbilder da in Singapur gemacht, um auch den Kontext herzugeben. Das hat voll Bock gemacht. Mhm. Und generell, als ich in Singapur angekommen bin, es war ja wirklich so eigentlich der erste Stopp meiner Reise nach Berlin, musste ich schon gar nicht mehr nach Motiven suchen, sondern die sind mir einfach so krass entgegengekommen. Da waren nur noch asiatische Schriftzeichen, Tempel, Menschen, die einfach komplett anders aussahen als im europäischen Raum. Es war im Grunde alles anders. Es war unglaublich heiß, luftfeucht, die Restaurants sahen anders aus, die öffentlichen Verkehrsmittel. Es war wirklich komplett anders und ich habe mich so gefühlt, ja, oder ich habe auch gefühlt, jetzt bin ich direkt mittendrin.
Mhm. Schön, und das war alles noch Singapur.
Genau, da war ich so circa eine Woche in Singapur und es war echt schön, ich habe es sehr genossen, wenngleich ich auch gemerkt habe, da wird jetzt ganz viel auf mich warten und das ist eigentlich so die Tür, durch die ich durchgehe. Eine Sache möchte ich gerne in Singapur noch hervorheben und zwar war es das Essen. Essen war sicherlich auch so eine Sache, die mich durch meine Reise begleitet hat. Es waren die nannten sich Hawker Center. Singapur ist relativ teuer, aber diese Hawker Center, das sind so riesige Food Halls. Da sind bestimmt so 50 bis 100 Food-Stände drin, wo man dann aus den verschiedensten Variationen asiatischer Küche wählen kann. Das war der Hammer.
Und da war es dann nicht so teuer, oder was?
Da war es relativ günstig. Das war dann so zwischen 5 und 10 Euro. Okay. Und da war ich jeden Tag bestimmt 2 bis 3 Mal und habe mir immer dann auch auf Google Maps schon die entsprechenden Standorte gemerkt, wo ich immer wieder hinkommen möchte. Ja. Und teilweise auch echt cool gelegen. So mitten, also Singapur ist halt schon auch so eine Skyline-Stadt mit einem fetten Financial District und dann so ein traditionelles Hawker-Center zwischen den Hochhäusern sah einfach mega cool aus, weil die auch voll interessant beleuchtet waren.
Ja.
Genau, aber das war so eine Woche.
Okay.
Danach ging es dann
nach Bali.
Genau, richtig.
Um die Hochzeit dann zu fotografieren. Oder
schon.
War das, ich kann mir vorstellen, dass das deswegen erstmal auch danach Bali war, weil ja die Hochzeit stattfand. Und dann, wie ich dich kenne, hast du dich dann wahrscheinlich auch nochmal treiben lassen, wie lange du auf Bali bleiben möchtest?
So war's. Die Hochzeit fand dann eine Woche später statt. Also ich bin nach Bali geflogen und wurde direkt in Bali von einem sehr guten Freund abgeholt, den du auch kennst.
Ah.
Weißt du wen? Kerem.
Kerem. Ja. Ich hatte das Gesicht sofort, nur den Namen nicht.
Mhm. Kerem, sehr, sehr guter Freund von mir aus Münster, der auch auf der Hochzeit war. Genau genommen kenne ich die beiden über Kerem.
Mhm.
Und dementsprechend war Kerem auch Gast auf der Hochzeit und Kerem macht Business auf Bali, unter anderem auf Bali, kannte sich dementsprechend auch schon etwas aus. Und ich glaube, er hat sich so ein bisschen vorgenommen, mir Bali so ein bisschen zu zeigen, bis zur Hochzeit, weil nach der Hochzeit ist er dann auch wieder geflogen. Und ich glaube, er war auch so ein bisschen stolz darauf, mir so ein bisschen seine Hood da zu zeigen. Mhm. Er hatte auch so einen Plan ausgearbeitet. Er hat mich mit einem Uber oder mit so einer Art Taxi abholen lassen und hatte dann auch direkt Roller am Start. Und
ja, ich erinnere mich an das Foto mit dir und Roller und so.
Ja, es war voll schön. Und ich war zwar erst so eine gute Woche unterwegs, aber ich bin direkt irgendwie sofort wieder in einem Zuhause Kontext angekommen, weil da hat mich ein Freund begrüßt und ich habe mich mega gefreut.
Und das Brautpaar, was du vorher ja schon kanntest, also irgendwie so ein Wiedersehen halt, ne?
Die habe ich aber dann noch nicht gesehen, weil die Hochzeit dann ja erst eine Woche später war und Kerem und ich haben uns halt überlegt, dass wir die jetzt gar nicht unbedingt so mit unserer Anwesenheit irgendwie behelligen zu sehr, weil die hatten auch genug mit ihren Familien zu tun und natürlich auch mit sich selber. Ja. Und wir haben uns halt Roller geschnappt und sind erstmal ein bisschen über Bali, auf Bali durch die Gegend gefahren und waren irgendwie in Ubud und in, wo waren wir noch? Wir waren kurz in Canggu und in Kuta. In Kuta haben wir super nette Menschen kennengelernt und sind auch noch ein bisschen durch die Natur gefahren, waren an verschiedenen Stränden. Die Zeit ist im Grunde wie im Flug vergangen.
Mhm.
Und dann gab es so eine Vorbesprechung für die Hochzeit an dieser Location, die du gerade schon angedeutet hast. Da bin ich dann mit dem Roller hingefahren und irgendwie, es war halt irgendwie wild, weil ich bin da mit dem Roller hingefahren und hatte so eine kurze Hose, so ein aufgeknöpftes Hemd an und bin dann da so auf die Location und die Location ist so schon mit die beste Location, die es auf Bali gibt. Mhm. Und alle hatten so Anzüge an und die, alle sind irgendwie mit Autos vorgefahren und ich bin da mit meinem Roller vorgefahren. Und alle haben ein bisschen skeptisch geguckt. Ich habe, wo kann ich denn hier parken? Genau. Und ja, wir saßen dann in so einem Raum, der hätte auch in einem James-Bond-Film sein können. Mhm. In so einem Besprechungsraum von einem James-Bond-Film. Mhm. Wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass irgendein Kugelschreiber explodiert.
Ja.
Und
warum sah der Raum aus wie James Bond, weil er so mega modern, alles irgendwie so in Silber und Metall oder?
Der hatte erstmal einen richtig großen Tisch.
Rund?
Ja, so oval. Mhm. Und da saßen halt ganz viele Menschen dran. Einige hatten so einen Knopf im Ohr.
Ah, okay.
Das waren so die Wedding-Planner.
Ja, ja.
Und dann war halt das Brautpaar auch da und dann war noch der Trauzeuge da und noch irgendwie Leute vom Hotel und ich dachte mir, wow. Das ist richtig Business hier.
Ja.
Ne, hier, du kennst bestimmt auch die Hochzeiten, wo man sich einfach ein bisschen mit dem Brautpaar trifft und ein bisschen schnackt. Wir könnten das so und so machen.
Genau, genau.
Und alle profitieren auch von der eigenen Expertise. Ich weiß ja, du berätst auch gerne. Aber das war nochmal ein anderes Game. Es war cool. Es war echt beeindruckend. Und man hatte mehr Blick auch von diesem Raum. Es war echt toll. Jedenfalls, ja, dann da besprochen und wenige Tage später war die Hochzeit auch und ich kann sagen, das war einfach episch. Bei mir ist es immer so, wenn ich fotografiere total gerne ganz viele Dinge und man könnte jetzt ja sagen, das war ja einfach, die Hochzeit zu fotografieren, weil du hast diese Location, alle sehen gut aus, dann ist es ja einfach, gute Bilder zu produzieren. Ich finde aber gerade, wenn man solche krassen Voraussetzungen hat, dann möchte man ja nochmal ein Level höher irgendwie abliefern und möchte auch allen Erwartungen gerecht werden. Und ich glaube, das ist mir echt gut gelungen.
Kann man die Bilder schon irgendwo sehen?
Das ist ein Jahr her, ne? Ist gut.
Ja, ja, ich meine, ich weiß gar nicht, sind die so öffentlich? Oder ich meine, manche Paare wollen das ja auch gar nicht.
Ich weiß gar nicht, ob die viel davon geteilt haben. Ich habe das dann halt in meiner Cloud hochgeladen, diesem Pixieset. Ich kriege ja immer mit, wenn Leute das dann runterladen. Und das laden echt viele Leute runter. Also offen, und ich war auch in so einer Hochzeitsgruppe drin und alle haben nochmal gesagt, Olli, die Bilder sind toll geworden und wir freuen uns mega. Ich glaube, online wurden die gar nicht so sehr verbreitet, aber ich glaube, ich würde gerne mal demnächst welche hochladen.
Ja. Also ich meine, die Frage ist halt so, ob man irgendwie so einen Link in den Shownotes finden könnte, um so ein Gefühl oder um ein paar Bilder zu sehen. Ist das überhaupt möglich?
Ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Ich werde das mal abklären.
Ja.
Weil wir sind ja immer noch am Anfang. Das Krasse ist halt, wir sind immer noch am Anfang. Der Reise, ne? Also es sind mal gerade 2 oder 3 Wochen um.
Ja.
Genau, ich war dann noch ein bisschen auf Bali und habe auch mit den Freunden, von denen ich gerade gesprochen habe, die wir in Kuta kennengelernt haben, Kerem war wieder weg, habe ich noch ein bisschen Zeit verbracht, bin noch mal ein bisschen in den Urwald tatsächlich gefahren und viel mit dem Roller, krasse Touren gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe sogar vor der Hochzeit habe ich schon gemerkt, ich würde eigentlich gerne schon meinen Anschluss buchen. Das später auf der Reise habe ich das noch wesentlich flexibler gehandhabt. Aber es war ja quasi das erste Mal, dass ich so für mich weitergereist bin, ohne einen Zwang.
Das heißt, Anschluss, wusstest du schon, wo es als nächstes hingeht? Oder
holst du das? Das habe ich mir überlegt. Also ich saß an so einem Reisfeld, hatte mein Handy und dachte mir, irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich würde gerne jetzt schon dafür sorgen, dass ich meinen Anschluss habe. Und es ging dann weiter nach Südkorea. Und ich würde sagen, da geht die Reise jetzt einfach mal weiter. Ich kann mir gut vorstellen, zu jeder Station sogar noch mal eine separate Folge mit Bildern zu machen. Aber wenn wir jetzt so krass ins Detail gehen, dann werden wir der Folge heute nicht gerecht.
Ja, ich glaube auch.
Südkorea. Hast du irgendeine Assoziation mit Südkorea?
Eigentlich hätte ich jetzt auch Reisfelder gedacht, aber da bin ich total falsch wahrscheinlich, weil da warst du ja gerade.
Was heißt falsch? Gibt es da bestimmt auch. Ich jedenfalls war allerdings eher in den urbanen Bereichen von Südkorea. Seoul dürfte dir ein Begriff sein, die Stadt?
Ja, schon mal gehört? Ja, Seoul? Schon mal gehört.
Das ist so die Metropole von Südkorea.
Warst du da in diesem einen coolen Café, Hipster-Café, wo wir so ein Zoom-Session mal hatten?
Das war in Hanoi.
Oh, okay.
Hanoi ist Vietnam. Das kommt gleich.
Okay.
ich bin nach Seoul geflogen. Ich kannte Seoul aus verschiedenen Fotografie-Reportagen und auch so ein bisschen YouTube. Und ich habe oft gehört, und auch aus Podcasts, ich habe oft gehört, dass Seoul so eine Stadt sein soll, die so ein bisschen in der Zukunft ist, also so von den Technologien. Und so war es im Endeffekt auch. Seoul ist riesig, sehr beeindruckend, durchaus auch ja, laut, weiß ich gar nicht genau, aber schnell. Ganz viele Bahnen, ganz viel Hochhäuser und ganz viel zu erleben. Und ja, da bin ich halt irgendwie angekommen und es war natürlich was ganz anderes, weil vorher war ich auf Bali, das war so das Paradies, überall Strände und Seoul.
Bist du denn entschleunigt da auch so Bali?
Ja, an bestimmten Orten ja. Und dann gibt es natürlich auch so Urlaubsorte, wo es gar nicht entschleunigt ist, wo es sehr wild auch ist. Also Bali ist eine Insel, die sehr, sehr viel zu bieten hat. Aber schon sehr erschlossen. Und ja, Seoul ist schon eine wilde Stadt irgendwie. Ganz viel Neonlicht, hohe Gebäude. Ich habe dann in einem kleinen Zimmer gewohnt, in so einer Art Studentenwohnheim. Das habe ich über Airbnb gebucht und hatte einen Blick auf die Stadt. Es war sehr, sehr cool. Und ja, ich habe auch sehr gut gegessen da. Die Küche war dann eine andere. Nationalgericht von Südkorea ist Bibimbap.
Bibimbap.
Bibimbap, ja.
Hört sich an wie dieses eine Lied von Cinderella. Bibidi-babidi, bibidi-babidi,
bibimbap. Damit hat es, glaube ich, weniger zu tun. Es ist auf jeden Fall, du kannst es mit Reis oder mit Nudeln nehmen. Und meistens ist ein Spiegelei dabei und ganz, ganz tolles Gemüse irgendwie. Ganz frisches, frisch angebratenes Gemüse. Und dazu kommt dann immer Kimchi und noch verschiedene andere, ja, so koreanische Variationen oder Beilagen. Ultra lecker, ultra gesund. Und es war einfach auch sehr, sehr heiß in Südkorea. Und ja, ich habe mich aber recht schnell wohlgefühlt, auch wenn die Menschen in Südkorea anders waren als auf Bali. Auf Bali sehr, sehr warmherzig und welcoming. In Südkorea etwas introvertierter und man musste sie erstmal so ein bisschen verstehen.
Jeder so am Hasseln, irgendwie so in seinem, mit so Scheuklappen auf oder was?
Jeder am Hasseln, viele schon, du hattest den Eindruck, dass jeder so seinem Auftrag gerade hinterher läuft, so ein bisschen ich AG-mäßig. Und aber auch, es ist halt sehr respektvoll gemeint von den Menschen dort, dass sie quasi nicht so extrovertiert mit dir in Kontakt treten, sondern dich in Ruhe lassen.
Ah, okay.
Und Bali war da schon auch ein bisschen extrovertierter und auch internationaler definitiv. Aber ich habe es echt gemocht und es war ein schöner Gegensatz zu Bali und habe sehr genossen. Und von Seoul ging es dann weiter in eine Hafenstadt, die heißt Busan. Und das ist die zweitgrößte Stadt Südkoreas und ja, Hafenstadt halt mit ein ganz tolles Flair, riesiger Fischmarkt. Ich habe diesen Fischmarkt geliebt und ich habe noch nie so viel frischen Fisch gesehen und gerochen als in Busan. Und ich war schon auf einigen Fischmärkten.
Es war auch, glaube ich, ein Fischmarkt, wo du relativ früh schon wach warst und auch so eine, ich sag mal, eine Fotostrecke gemacht hast, eine Fotoreportage oder so. Ne? Kann ich mich auch noch so vage dran erinnern. Das ist auch einfach unglaublich tolles Licht, tolle Motive, einfach vom Markt so.
Herrlich. Und direkt daneben war dann auch halt einfach der große Hafen neben dem Fischmarkt mit wirklich riesigen Schiffen, so teilweise auch, glaube ich, Militärschiffen. Und ja, die Kontraste waren einfach krass. Und von Busan bin ich dann mit der Fähre nach Japan gefahren. So, also ich habe damals, als ich auf Bali war, hatte ich mir überlegt, ich möchte gerne eine Tour von Seoul nach Tokio machen. Weil ich fand, das klang irgendwie so romantisch. Und ja, irgendwie hat es sich dann auch so in die Richtung entwickelt. Ich bin dann allerdings gar nicht geflogen von Korea nach Japan, sondern ich bin mit der Fähre rüber. Und das war, wir sind dann am frühen Morgen angekommen in Japan.
Wie lange fährt man da mit der Fähre dann?
Ich glaube so 5 Stunden. Also ist gar nicht so lang. Ja, also ich bin abends, bin ich da in die Fähre. Und ja, am frühen Morgen sind wir in Fukuoka, so heißt die Hafenstadt in Japan, angekommen. Und ja, wir wurden auch mit einem Dämmern begrüßt. Also es war so lila. Und ich dachte so, das ist Japan.
Krass.
Ich bin gerade in Japan angekommen.
Und irgendwo, nee, das ist, wie heißt er? Godzilla? Das war gar nicht, das war wieder woanders, glaube ich. Aber weil du lila immer gesagt hast, gleich irgendwo so ein Godzilla oder so ein King Kong auftaucht oder so.
Nee, es war aber so magisch, wirklich. Ich dachte mir so, ich bin jetzt in Japan. Das ist so weit weg von zu Hause. Und ich bin zwar erst einen Monat unterwegs, aber oder vielleicht anderthalb oder so, aber ich bin so mittendrin in der Reise. Ich bin so weit weg von zu Hause wie noch nie zuvor. Und ich treffe jetzt auch definitiv keine Menschen, die ich kenne. Mal gucken, wie das alles so wird.
Der Satz hat bei mir gerade so ein bisschen irgendwie was ausgelöst, wo du sagst, ich war noch nie so weit weg von zu Hause. So, ne? Wo man sich selber die Frage stellt, wie weit warst du mal weg von zu Hause? Also, ja. Und wenn ich weit weg von zu Hause war, weiß nicht, da war meine Family wahrscheinlich mit mir dabei, so, ja, meine Frau, meine Kinder. Aber alleine, also deswegen crazy. Das ist sehr, sehr weit weg von zu Hause.
Ich meine, wenn ich jetzt hier nach links gucke, sehe ich Bilder, die du in New York gemacht hast. Du warst auch zum Beispiel schon mal alleine in New York.
Ja, stimmt. Das war das weiteste weg von zu Hause.
Und trotzdem ist es da ja auch so gewesen, der Unterschied. Ich war immer noch am Anfang meiner Reise. Und ich glaube, du hattest da ja schon einen klaren Auftrag für dich. Du wusstest, was du da machst. Ja. Und es war zeitlich sehr limitiert.
Genau, es war keine Reise. Es war beruflich.
Ja.
Nee, es war wenig. Also ich sage immer so, ich war zwar drei, vier Tage in New York, aber ich war nicht wirklich da, weil ich war eigentlich am Arbeiten.
Ja, und bei mir war es halt irgendwie so, ich starte jetzt in das Abenteuer Japan. Ich weiß nicht, wo ich hinfahren werde. Ich weiß nicht, wie lange ich bleibe. Ich weiß aber, dass ich jetzt gerade in Japan angekommen bin. Und ich weiß, dass die ganze Welt auf Japan schaut. Die ganze Welt ist fasziniert und inspiriert von Japan. Und ich starte da jetzt einfach gerade. Das war ein mega krasses Gefühl. Und ich hatte mich natürlich
hat auch, warte ganz kurz, vielleicht hat das, weil du bist ja viel gereist mit Flugzeug, mit Fähre, sagst du jetzt. Ist es vom Gefühl her was anderes, von einer Fähre runterzugehen, als dieses ganze Flughafen, dann durch den Flughafen und dann erst irgendwie nach gefühlt 1-2 Stunden mal rauszukommen?
Ich habe immer gesagt, dass Fliegen so ein bisschen wie Beamen ist. Weil du kriegst nichts vom Weg mit, du steigst irgendwo ein und dann steigst du irgendwo aus.
Ja.
Und du kriegst eigentlich nichts mit, was drumherum passiert. Außer du machst irgendwie
außer so blauen Himmel an. Oder Wolken halt.
Ja, aber das ist ja voll abstrakt.
Ja,
ne?
Genau.
Aber wenn du zum Beispiel mit einer Fähre bist, ist es sehr entschleunigt. Und du kriegst auch ein bisschen mehr mit, wenn du einsteigst und rausgehst, finde ich. Es ist ein bisschen, die Haptik ist ein bisschen eine andere. Ne? Und du spürst den Weg mehr. Und du siehst auch schon das Land schemenhaft viel früher und kannst dich so ein bisschen drauf vorbereiten und deine Fantasie auch so ein bisschen freien Lauf lassen, ob das da wohl schon die Stadt ist oder ob das vielleicht eine Halbinsel davor ist oder so. Deswegen, ich finde schon, es ist schon mehr Reise. Es ist zwar auch immer noch kein Wandern, aber es ist schon ein bisschen mehr der Weg. Und ich hatte mich ein bisschen informiert und wusste so grob, wo ich hin wollte, aber immer wenn ich mich im Vorfeld informiert habe, habe ich versucht, das Ganze eher so ein bisschen locker zu nehmen. Nicht, dass ich schon zu viele Erwartungen hatte, wo ich unbedingt hin muss. Ich hatte einiges im Hinterkopf, aber ich wollte immer vieles offen lassen. Naja, ich war dann in Fukuoka, sehr coole Stadt. Dann war ich in Hiroshima, das war natürlich unfassbar, aber da werde ich nochmal gesondert drauf eingehen. Hab unter anderem dann Kyoto, unfassbare Stadt, Osaka, Tokio und die Inselgruppe Okinawa.
Das sind alles so Namen, die sagen mir was, die hat man schon mal gehört.
Ja.
Und was würdest du sagen, sind die alle voll unterschiedlich?
Sehr unterschiedlich.
Verrückt,
Okinawa
ey.
Ist zum Beispiel eine Inselgruppe, die ist halt subtropisch. Du merkst eigentlich nur an den Menschen, dass du in Japan bist, weil das sind halt im Grunde Japaner. Aber es wirkt so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie auf Hawaii da. Sehr grüne Insel, viele Strände. Und vielleicht eine kurze Anekdote da. Ich habe da einen Kumpel getroffen, Mehdi. Der war auch zufällig da in dem Zeitraum. Der war sogar im selben Guesthouse und der wurde in einem Zeitraum 40. Das war halt Hammer. Haben wir den ganzen Tag miteinander verbracht.
Medi kennst du aus Bielefeld?
Ja.
Ja, ach, verrückt.
Der war zufällig im gleichen Guesthouse on Okinawa.
Hast du mir bestimmt erzählt gehabt, habe ich vergessen gehabt, aber du hast einige Leute, vielleicht maximal, also wenn es hochkommt, glaube ich 3, 4, die du dort getroffen hast. Jemand aus Gütersloh auch?
Ja, ja, genau. Und ich habe ja sogar Freddy Mette in Bangkok getroffen.
Ja,
aber
genau.
Aber das war geplant.
Das war geplant. Ja. Aber die ungeplanten Sachen, wie fucking groß, aber irgendwie auch klein die Welt dann am Ende ist.
Das ist verrückt,
man einfach sich über den Weg läuft, ey.
Ja, ja. Jedenfalls, ich war insgesamt 6 Wochen in Japan.
Hast du vorher nicht geplant? Du bist
ich
gerne da. Du warst am Ende 6 Wochen, weil es dir einfach sehr gut gefallen hat dort.
Findest du es lang, 6 Wochen, oder?
Ja, ich glaube schon. Ne, wir hatten jetzt bisher immer so 1 Woche, 2 Wochen irgendwie und auf einmal 6 Wochen. Ich erinnere mich auch noch bestimmt, hast du gesagt, ich schaue einfach so, denke ich mal, einfach geschaut.
Total. Und also ich habe mir gar nicht vorgenommen, wie lange ich da genau bleiben möchte. Was mir klar war, ich möchte eine ganze Weile in Tokio bleiben. Weil ja meine fotografische Arbeit sich ja schon auch sehr auf Städte auch bezieht. Und jeder weiß oder hat eine Idee, dass Tokio eine der krassesten, ich sag mal, 5 Metropolen dieses Planeten ist. Und deswegen, dafür brauchst du Zeit, um dich erstmal so ein bisschen einzugewöhnen. erstmal deine Plätze zu finden, um von dort aus dann auch weitere zu erkunden. Und das ist mir echt gut gelungen.
Das heißt, du warst in Tokio am längsten dann?
Ja, 2 Wochen war ich in Tokio. Okay. Ach ja, und ich war auch am Mount Fuji übrigens. Mhm. Auch so ein legendärer, magischer Ort. Mhm. Genau, und Japan, ja, das Essen war natürlich unfassbar. Die Menschen waren ganz toll. Zwischendurch merkt man dann schon auch nochmal extrem, wie unterschiedlich die dann doch auch zu unseren europäischen Kulturen sind. Mhm. Sehr, sehr reserviert, sehr respektvoll, sehr ordentlich, perfektionistisch und so. Aber es war total inspirierend für mich.
Das war doch auch Japan, wo du mir mal so ein Video geschickt hast von irgendeinem Fest oder so Fest, wo Tänzer getanzt haben und alle immer so mit einem breiten Grinsen und Lächeln da getanzt haben. Das war Japan wahrscheinlich.
Mhm.
War das,
und im Endeffekt, Tokio, oder? Im Endeffekt ist das ja voll der Kontrast zu dem, was ich gerade gesagt habe, so ein bisschen introvertierter. Mhm. Ne? Die waren da, dieses Fest, die sind da so aus sich herausgekommen.
War das in Tokio,
das Fest? Nee, das war nicht, das war, ich glaube, in Fukuoka. Also es war ziemlich am Anfang. War ein cooles Welcome für mich. Und das war auch wieder so typisch die Reise. Ich habe irgendwo zwischen diesen ganzen Hochhäusern habe ich irgendwie so ein so Laute gehört, so ein Schall irgendwie, Musik so ein bisschen. Ich habe mich immer mehr der Musik genähert, weil ich gemerkt habe, da irgendwas ist da los. Mhm. Ich möchte gerne wissen, was das ist. So ganz neugierig. Mhm. Und dann habe ich gesehen, ja, es war halt so ein Musikfest. Die Leute waren am Tanzen, am Singen, am Instrumente spielen. Das war total schön.
Ja, was ja eine voll schöne Eigenschaft auch ist, neugierig zu sein und zu bleiben, wenn man reist. Weil ich glaube, sonst würde man nicht reisen wollen, wenn man nicht neugierig ist, wenn man nicht wissen will, wie es da aussieht oder da.
Ich habe im Endeffekt am Ende meiner Reise so ein bisschen, ich habe die Neugierde nicht verloren, aber die Neugierde war ein bisschen gesättigt. Mhm. Deswegen war es auch ein schöner Zeitpunkt für mich, zurückzukommen. Mhm. Und deswegen, ja, das ist, glaube ich, echt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ich bin nach Japan, bin ich nach Vietnam geflogen, nach Hanoi. Mhm. Und es war ganz interessant, weil als ich damals von Bali nach Südkorea geflogen bin, habe ich einen Zwischenstopp in Vietnam gehabt, in Hanoi. Mhm. Ich saß also quasi in Hanoi im Flughafen und hatte keine Zeit, nach Hanoi reinzufahren, weil der Anschlussflug halt irgendwie ein paar Stunden später kam und dachte mir die ganze Zeit, Mensch, warum bleibe ich nicht einfach hier? Ich bin so neugierig, was bietet mir Hanoi? Und da hatte ich aber dann noch so 8-9 Wochen erstmal Südkorea und Japan vor mir. Mhm. Aber insgeheim wusste ich, ich werde wiederkommen. Ich werde wieder an diesem Flughafen sein und dann werde ich mir das alles genau anschauen. Und ja, dann war irgendwann dieser Tag da. Ich weiß noch genau, wie ich in Japan am Flughafen saß, es muss Tokio gewesen sein, wie ich waren es Yen? Ich glaube, Yen ist die Währung. Mhm. Meinen letzten Yen für eine Sushi-Platte und eine Suppe ausgegeben habe und da so am Fenster saß und total melancholisch war. Das war jetzt Japan, jetzt geht's weiter nach Vietnam. Mm. Und als ich dann in Vietnam war, in Hanoi, ja, es war einfach 180 Grad unterschiedlich. Also Tokio ist eine recht leise Stadt, also obwohl sie so riesig ist, aber die Leute und auch alles andere verläuft sehr leise und Hanoi war einfach nur das Chaos.
Okay, ich hätte jetzt genau andersrum gedacht, ne? So Tokio mit denen, wo du meistens gar nicht weißt, ist es gerade Tag oder Nacht, weil da einfach so viel Licht leuchtet überall. Hätte ich viel lauter mir vorgestellt.
Das ist eine Facette von Tokio. Mhm. So dieses, dass du es nicht genau weißt, Tag oder Nacht. Das sind so bestimmte Stadtteile oder Straßenzüge, wo du so viel Neon hast. Mhm. Und da ist es vielleicht ein bisschen lauter, aber die Menschen an sich sind leise da. Mhm.
Okay.
Aber wenn du ansonsten so durch Tokio gehst, es ist eine sehr dezente Stadt. Mhm. Nur halt riesig. Also wenn du auf einem Aussichtsturm bist, du siehst das Ende nicht. Mhm. Und ja, dann Hanoi, es war einfach nur richtig wild.
Wegen ganz vielen Rollern auf der Straße.
Ich glaube, es gibt keine Stadt auf dieser Welt, wo mehr Roller sind. Das meine ich wirklich.
Crazy.
Es gibt mehrere Millionen Roller da. Und ja, ich weiß gar nicht, ob die auch viel gehupt haben. Ich gehe mal davon aus. Aber ein Roller im Allgemeinen ist natürlich sowieso schon laut. Und wenn eine Ampel dann 20 Sekunden rot war, hattest du direkt 100 Roller da stehen. Mm. Also ich konnte es gar nicht glauben.
War da viel Smog, sage ich mal, sodass man irgendwie nicht den Himmel sehen konnte?
Nicht übertrieben viel, aber klar hattest du so die Abgase. Mm. Aber es war nicht übertrieben viel. Mm. Das habe ich woanders nochmal anders war. Auf Bali war ein bisschen mehr Smog teilweise, weil da waren auch echt viele Roller.
Aber so hier in Bielefeld haben wir ja also keinen Smog. Also
im Verhältnis dazu, auf keinen Fall. Ja, ich meine, genau. Wir haben hier den Wald und so.
Ja, ja.
Also, und hier ist auch alles sehr ruhig.
Ja, weil ich versuche mir da gerade ein bisschen vorzustellen. Also wirklich, ja, so siehst du Ruß in der Luft. So. Ja.
Ich habe übrigens gerade mal auf die Uhr geschaut. Ich glaube, wir machen in dieser Folge einfach Asien. Mhm. Und dann machen wir nochmal eine Folge, falls du Lust hast.
Ja, ja, voll gerne.
Wo wir dann den
zweiten. Das ist eine gute Idee, glaube ich, so. Weil nicht, dass wir hier irgendwie so schnell machen, nur damit wir die, ne, weil.
Richtig.
Ja, finde ich eine gute Idee.
Genau, aber ich war dann in Vietnam. Und ja, war in einem, Vietnam ist ein recht günstiges Land. Japan war ungefähr deutsches Preisniveau. Mhm. Und Vietnam, ich möchte gerne zu Japan noch einen Tipp geben. Und mein Lieblingsessen würde ich gerne einmal sagen. Es war, also Sushi und so, auch mega. Mm. Aber es gab etwas, das nannte sich Okonomiyaki. Und das war wie so eine Art, wie so ein Kartoffelpuffer, wie so ein Pickard oder Reibeplätzchen, wie auch immer man das nennt. Mm-hmm. Also sowas Gebratenes. Das wird vor deinen Augen zubereitet, also wirklich so 50 Zentimeter vor dir auf so einer heißen Platte. Und dann, es gibt zwei verschiedene Stile, einmal den Osaka-Style und den Hiroshima-Style. Okay. Das sind entweder mit Nudeln oder einfach mit so einer Masse, die vorher angerührt wird. Mhm. Und dann wird da, ja, wie so ein Patty oder so wird da draus gemacht. Und es schmeckt so lecker und es gibt halt ganz viele Sachen, die du dazu noch nehmen kannst. Und ja, ich war wirklich süchtig danach. Ich habe die fast jeden Tag gegessen. Mhm. Und in Deutschland sind sie sehr schwer zu kriegen. Ich weiß, es gibt sie in Berlin. Mhm. Und ansonsten habe ich sie noch nie irgendwo in Deutschland gesehen. Also falls jemand weiß, wo es die sonst noch gibt, bitte gerne mal sagen, weil das kannst du nicht selber machen. Es geht nicht. Und dann war ich in Vietnam und habe in so einer Wohnung gewohnt. Also ich hatte irgendwie 2 oder 3 Zimmer. Es war im obersten Stock. Und ich hatte sogar noch eine Dachterrasse mit Pflanzen drauf. Mhm. Das hat irgendwie 10 Euro die Nacht gekostet oder 15. Mhm. Das war das Paradies. Unten war so eine Saftbar im Haus und so ein Saft hat irgendwie 1,50 Euro gekostet und die haben den immer frisch gemacht und ich dachte nur so, geil, da ist eine Saftbar unten bei mir im Haus. Und als ich dann so meinen ersten Spaziergang gemacht habe, habe ich überall Saftbars gesehen. Das war jetzt kein exklusiver Zustand. Ja. Und dann, aber wirklich, Hanoi ist so eine tolle Stadt. Die Menschen waren so, ja, einerseits so unfassbar fleißig und haben alle immer irgendwas gemacht. Vor jeder Tür saß jemand, der irgendwas auf irgendwas rumgehämmert hat oder irgendwas gebaut oder repariert hat, ganz viele Roller. Aber es waren auch überall Restaurants und alle haben gelächelt. Also ich wurde direkt irgendwie überall eingeladen, hier mal einen Kaffee, da mal einen Tee.
Cool.
Und ja, ich liebe ja auch, ich meine, du weißt selber, Soul Kitchen, unsere Freunde aus Bielefeld sind auch Vietnamesen und wir lieben deren Essen, richtig?
Oh, Tom Kha Gai Suppe, beste Suppe meines Lebens, also die ich bisher gegessen habe. Ich liebe Suppen und Tom Kha Gai Suppe ist ganz oben erster Platz von Suppen.
Ja, ich liebe Tom Kha Gai auch. Das ist allerdings gar nicht unbedingt so die typischste vietnamesische Suppe. Die typischste ist Pho. Mhm. Oder wird ja auch manchmal Pho hier ausgesprochen, aber eigentlich heißt sie Pho.
Ja.
Kennst du die?
Wollte ich schon längst probiert haben, habe ich noch nicht gemacht. Wir haben ja Ramen mal zusammen gegessen, das erste Mal für mich in Berlin. Mhm. Fand ich okay. Mhm. So. Fond, ist es anders als Ramen?
Ja, also Ramen ist ja die japanische Suppe.
Ah, okay.
Auch eine Nudelsuppe. Ich weiß nicht so hundertprozentig, wo die tatsächlichen Unterschiede, was die Definition angeht, liegen. Aber ich habe Ramen immer so ein bisschen würziger in Erinnerung, eher ein bisschen würziger, sag ich mal, und Pho ist ein bisschen schärfer.
Ah, okay.
Beide sind auf Nudelbasis und ich bin sehr gespannt, was du, lieber Hörer, vielleicht nochmal wirklich zum konkreten Unterschied sagen kannst. Die schmecken schon sehr unterschiedlich.
Okay, dann sollte ich mal Pho.
Ja. Unbedingt. Ja, und die machen im Soul Kitchen machen eine unglaublich gute.
Gut.
Ja. Und die haben sie vegetarisch und mit Fleisch. Und die ist echt überragend da. Aber ich kann sagen, wenn du sie in Vietnam isst, ist sie nochmal anders. Mhm. Die ist krass einfach. Ne? Und auch du hast dann diese ganzen Küchen auf der Straße und du kriegst sie überall, die Suppe. Die kostet 2 Euro. Mhm. Dann sitzt du da auf so Plastikstühlen mitten auf der Straße und bist mit allen Leuten am Quatschen. Das war einfach Wahnsinn.
Ich glaube, hier in Deutschland zahlst du locker 10 Euro, oder?
Mindestens. Eigentlich mehr.
Ja.
Und ja, Vietnam war großartig. Ich bin Hanoi war so ein bisschen meine Base dann. Und ja, du kannst dir vorstellen, ich habe die Stadt erstmal so richtig erkundet. Mhm. Und
ganz kurz, du bist, glaube ich, ständig einfach mit deinen Füßen unterwegs gewesen, oder? Klar hast du mal hier und da mal eine Rast gemacht, eine Pause gemacht, aber ich glaube, du bist tagtäglich mindestens gefühlt oder geschätzt 20.000 Schritte gegangen, locker.
Ja, also ich habe mal nochmal auf den Schrittzähler vom iPhone geguckt. Der Schnitt von den letzten 6 Monaten ist über 20.000 Schritte.
Ja, ja, was einfach ich jeden Tag.
Ja, was ich bemerkenswert finde, ja. Weil auch vor allem vor dem Hintergrund, als ich so auf Inseln wie zum Beispiel Bali war, bin ich natürlich nicht so viel gegangen, weil da war es einfach ultra heiß und du konntest da nicht so gut gehen. Aber so in so Städten wie Tokio bin ich teilweise 40.000 Schritte gegangen. Ne? Das war cool.
Cool.
Weil du erschließt dir so eine Stadt dann natürlich auch immer sehr organisch.
Ja, und wie gesagt, weniger dieses Hin- und Her-Beamen mit irgendwelchen Mobilen, sondern wirklich mit seinen eigenen Füßen dahin.
Ja, ich mag das, wenn es so organisch wirkt. Ja,
voll. Ich meine, wir waren beide in Berlin letztes Jahr. War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
Letztes Jahr.
Letztes Jahr. Da sind wir auch voll gerne gegangen und haben einfach diesen Vibe von der Stadt so ein bisschen mitbekommen. Von, weißt du, alle 1 Kilometer sieht es wieder ein bisschen anders aus. Ich übertreibe jetzt ein bisschen vielleicht, aber dieses durch Gassen flanieren, das ist irgendwie voll schön.
Und ich finde auch, wenn du mit der Bahn fährst, da sieht es dann auch anders aus, aber das ist wie so ein Schalter, ne? Du steigst ein, drückst den Schalter und dann steigst du aus und dann sieht es anders aus.
Ja, ja.
Und beim Gehen ist es so ein Prozess, du merkst,
genau.
Du so ein fließender Übergang. Als wenn du jeden Tag in den Spiegel guckst.
Ja, so ein fließender Übergang.
Genau, richtig. So. Jedenfalls habe ich dann in Vietnam auch natürlich, ich wollte natürlich das Land erkunden. Nachdem ich irgendwie eine Woche in Hanoi war, bin ich in den Norden gefahren. Sapa hieß das, das war traumhaft, das war... Wenn mich Leute fragen, was mein Highlight auf meiner Reise war, ist Sapa sicherlich immer dabei. Mhm. Und dann waren wir noch das ist die Halong Bay. Das ist so weltbekannt. Das sind so tausende von Felsen, die aus dem Wasser ragen. Das ist unfassbar. Und da habe ich auf dem Hausboot gewohnt, wenn du dich erinnerst.
Ja, wo ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht habe tatsächlich, ob alles okay ist. Weil ich habe, glaube ich, dich 2 Tage nicht online gesehen. Oder also mindestens einen Tag warst du echt nicht online, keine Story und ich habe mir einfach Sorgen gemacht. Ich so, okay.
Ja, und so ging es anderen auch, dass sie zumindest mal nachgefragt haben, ist alles okay? Weil sonst, ich habe ja immer versucht, euch alle da draußen auch ein bisschen mitzunehmen. Und nicht nur, um euch mitzunehmen, sondern auch, um mich mitzuteilen. So was zu teilen, ne? Aber da war halt kein Internet.
Und ja, genau.
Da war es dann schwierig. Und und dann war ich noch, Ninbin hieß das, das war im Grunde wie Halong Bay, nur an Land, meinten immer alle. Da waren ganz viele Felsen an Land und da gab es dann auch so Nationalparks und ja, es war echt atemberaubend.
Weißt du, welche Idee oder Impuls ich gerade bekommen habe, bevor ich den vergesse? Wäre voll cool irgendwie, ja, so bei YouTube so eine Playlist zu erstellen, weil es gibt doch immer diese Videos von den Städten. Irgendein cooles Video gibt es immer, irgendein toller Videograf hat einfach diese Stadt so ein bisschen porträtiert. So eine Playlist zu machen von deiner Reise, ja, dass man so ein bisschen das Gefühl bekommt, ach so, so das ist Bali, ach so, das ist Hanoi, ach so, so sieht dein Top-Highlight, 1 der 5, sag ich mal, wie hieß
Sapa.
Ne? Ah, so sieht das aus, dass man so ein Gefühl dafür bekommt.
Hört sich gut an.
Ne?
Hört sich richtig gut an. Ich finde, Musik unterstreicht das Ganze auch nochmal
voll.
Ganz anders. Naja, das war der Norden von Vietnam und ich wollte eigentlich auch noch runter in den Süden. Wusste aber, da war noch Regenzeit. Das wurde so ein bisschen quasi hochtelegrafiert. Es wurde immer mal so gesagt, ja, die Leute sagen, da unten ist es wohl noch regnerisch und du solltest da jetzt noch nicht hin. Dann dachte ich mir, okay, dann bleibe ich erstmal im Norden, aber gehe quasi auf der Ebene einfach ein bisschen seitwärts und bin dann erstmal nach Thailand. Und auch im Norden, weil da war dann auch keine Regenzeit. Bin ich nach Thailand und war da in Chiang Mai erstmal und dann in einer Stadt, die Pai heißt, das ist so eine Hippie-Stadt für Aussteiger, ziemlich abgefahren und bin dann noch weiter nördlich gefahren und bin fast an die Grenze zu Myanmar gefahren. Myanmar ist ja leider leidet unter extremen Krieg und Unruhen, da konnte man nicht rein, was ich sehr schade finde, natürlich in erster Linie für die Menschen. Ich als Tourist oder als Reisender würde mich da natürlich überhaupt nicht wichtig nehmen. Ich hätte es gerne gesehen, aber es tut mir sehr leid, dass da solche Zustände herrschen. Und ich war da oben an der Grenze, war ich in der sogenannten Cave Lodge. Das war so ein Baumhausgelände, wo ein Australier über mehrere Jahrzehnte so Baumhäuser aufgebaut hat und so Touren durch Höhlen gegeben hat mit Fledermäusen und so. Das war richtig krass.
Crazy.
Hat mich eine Fledermaus tatsächlich auch an geschissen.
Ja?
Ja.
Okay, ist das Fledermaus-Scheiße nicht wertvoll oder so?
Bringt Glück.
Ja, ach so, das war
weiß
das.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay. Also ich könnte das T-Shirt danach wegschmeißen.
Ja, okay.
Ja, der Fleck ging nicht mehr raus.
Okay.
Ist aber auch nicht schlimm. Naja, anyway.
War das nicht das blaue T-Shirt, was du eh nicht so mochtest?
Nee, das hatte ich zu dem Zeitpunkt okay. noch nicht.
Okay. Wäre eine lustige Story.
Das war ein weißes T-Shirt, was ich mir in Tokio gekauft hatte.
Okay, weiß auf weiß sieht man auch nicht, Olli.
Das war leider dann doch farblich ein etwas anderer ja. Akzent. Ja,
okay.
Genau, und dann von da bin ich dann über den Mekong nach Laos gefahren mit einem Boot. Die Stadt hieß Luang Prabang, wo wir angekommen sind.
Wie du die ganzen Städte merken kannst. Ist das etwas, was du gut kannst? Oder hast du das einfach über die ganze Reisen, weil es ist ja nicht deine erste Reise, deine erste lange Reise, ja, aber du bist ja schon oft unterwegs. Spielt sich das einfach so ein oder ist dir das super, super wichtig, dass du weißt, wo du warst?
Weil die Eigentlich Städte sind beides auch nicht. Also ich bin da überhaupt nicht gut drin in Namen merken, das weißt du vielleicht auch.
Ja, Namen
du bist von da ja Personen auch nicht, du vielleicht. Bist da auch nicht gut drin.
Ja, ja ich bessere mich. Man wiederholt einfach den Namen von den Personen und schon kann man sich den besser merken.
Ja, gut.
Vielleicht redest du auch oft über die Stadt oder
Nee, der Grund ist eher, dass ich so viel damit verbinde. Und immer dann, wenn ich etwas mit Dingen wirklich konkret verbinde, kann ich mir die Namen besser merken.
Okay.
Wenn es für mich einfach nur, wenn mir jemand was davon erzählt und ich war selber nicht da, dann werde ich mir das definitiv nicht
Luang
Prabang. What?
Ja,
so,
ja.
Aber wenn ich das mit Inhalt fülle, dann fällt es mir leicht, mir das zu merken.
Guter okay. Punkt.
Ja, jedenfalls sind wir über den Mekong, das ist so dieser riesige Fluss, nach Luang Prabang gefahren. Das waren 2 Tage, sind wir damit gefahren, mit Übernachtung, war voll aufregend. Und ja, dann auch nochmal wieder andere Währung und so, ne, anderes Geld. Sind dann da, ich dann war ich glaube ich 5 Tage oder so in Luang Prabang, es war voll schön, richtig coole Stadt, ich war in einem tollen Hostel, bin dann aber von da, ich habe mich dagegen entschieden, noch weiter in Laos zu reisen, sondern ich wollte zurück nach Thailand, ich bin nach Bangkok geflogen und war da dann eine Woche, da war auch mein Geburtstag unter anderem und eigentlich wollte ich noch weiter in den Süden auf die Inseln, so Koh Samui, Koh Tao, der ein oder andere mag das kennen. Aber ich habe gehört, da soll das Wetter nicht so gut sein zu dem Zeitpunkt. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch schon, ich möchte auf die Philippinen. Da dachte ich mir, okay, dann spar dir die Inseln da und genieß noch ein bisschen Bangkok, weil Bangkok hat mir unglaublich gut gefallen.
Wenn du sagst, ich habe gehört, heißt es einfach, du schaust in die Wetter-App?
Ich gucke ein bisschen in die Wetter-App, aber die sagen manchmal unterschiedliche Sachen. Aber man hört auch immer was von anderen Reisenden, die entweder gerade von da kommen oder die andere Leute haben, die da gerade sind.
Das heißt, hat mir gar nicht drüber gesprochen, aber da, wo du immer dich aufgehalten hast, in Hostels, in Airbnbs, sind natürlich viele Reisende dann wahrscheinlich, die das natürlich auch nutzen. Das sind jetzt nicht so Leute, die wohnen da.
In erster Linie sind das Reisende.
Ja, ja.
Ich hatte,
das ist auch eine interessante Community, ja?
Voll.
Also wenn du reist, wie viele Reisende du dann wahrscheinlich auch triffst.
Ja, total, total. Ja. Und man profitiert halt auch total voneinander, weil man so Erfahrungsberichte austauscht. Ich habe auch richtig viel weitergegeben. Und eine witzige Sache in dem Hostel in Bangkok war, kam so eine junge Frau auf mich zu. Ich hatte gemerkt, dass sie auch mal rübergeschaut hatte in dem Aufenthaltsraum. Bist du Oliver Hugo?
In Bangkok, ja. Einfach so weit von zu Hause weg.
Ich so, nein, und wer will das wissen?
Genau.
Kommt drauf an, wer das wissen möchte.
Genau.
Das war auch wieder ein bisschen James Bond-mäßig dann.
Ja.
Und dann meinte ich, yo. Und dann meinte sie, ja, ich kenne dich aus Bielefeld. Du hast mal ein Foto von mir in Bielefeld gemacht und ich habe dich an deiner Stimme erkannt, als du hier gerade mit jemandem geredet hast.
Krass.
Das ist halt krass, ne?
Auch noch auf Englisch hast du wahrscheinlich geredet.
Ja, ich glaube schon, denke ich mal. Ja, das war auf jeden Fall jemand, die ja hier auch in Bielefeld lebt und sie hatte mal so ein cooles T-Shirt an, die war auf dem Sigi und hatte so ein weißes T-Shirt mit so einem Pizzamotiv hinten drauf an. Ich fand das irgendwie mega cool. Da hatte sie gefragt, ob ich da ein Foto von machen kann. auf jeden Fall, Bangkok hatte mir richtig gut gefallen und deswegen habe ich das auch verlängert da. Ich hatte auch in dem Zeitraum Geburtstag und habe dann in Bangkok meinen Geburtstag gefeiert, was Hammer war. Habe so ein Privatkonzert von in so einem Jazzclub bekommen, richtig cool. Und von Bangkok wollte ich eigentlich auf die Philippinen fliegen, habe aber meinen Flug verpasst. Habe dann halt geguckt, okay, was ist die Alternative? Und dann sind ganz viele Flieger auch auf die Philippinen, aber mit Stopp in Hongkong geflogen. Und da habe ich mir überlegt, ich buche das jetzt separat. Ich fliege erstmal nach Hongkong, bleib da ein paar Tage und dann fliege ich auf die Philippinen.
Kurze Frage, wenn du sagst, Flug verpasst, ist das Geld dann auch weg?
Ja.
Okay.
Aber es war jetzt auch nicht so unfassbar viel. Und ich habe, sowas habe ich eingepreist oder sowas habe ich mit einkalkuliert, dass sowas mal passiert. Ich habe, wenn ich einen Flug verpasst habe, habe ich fünf bekommen, habe ich fünf halt auch quasi bekommen. Ja, ich voll, bin eher voll. Der Freund davon, so auch zu, für mich auch stolz darauf zu sein, dass das alles so organisatorisch toll geklappt hat.
Ja,
und, ne, voll. Das passiert dann halt einfach mal, ne?
Ja.
Und ich habe einfach AM mit PM verwechselt. So, der war irgendwie um 3 Uhr morgens, ich war 3 Uhr nachmittags
da. Ja, ey. Das ist auch eine Sache, die wir einfach nicht haben hier in Deutschland, ne? So klar, wir kennen es. Und dann kann sowas natürlich und darf auch an der Stelle dann, denke ich mal, passieren.
Everything happens for a reason. Yes. Und ich hatte eine gute Zeit mit einer Freundin da und ja, von daher bin ich da entspannt und bin dann am nächsten Tag tatsächlich erstmal nach Hongkong geflogen, was meine vorletzte Station in Asien war, um es mal kurz jetzt auch hier für den Podcast einzuordnen. Und ich wollte eigentlich nur so 2-3 Tage da bleiben. Ich hatte noch gar keinen Anschlussflug gebucht. Und das hat mich aber so fasziniert, dass ich irgendwie über eine Woche da geblieben bin. Ich habe da auch tolle Menschen im Hostel kennengelernt, mit denen ich heute noch ein freundschaftliches Verhältnis pflege.
Und du hast ein Shooting mit einer uns beiden bekannten Person.
Mella,
unser Model in unserem Fotobattle, was es auf YouTube auch zu sehen
gibt. Und im Workshop auch damals, ne?
Und im Workshop damals, ja, auch unser Model, Mella.
Ja, Mella ist, ich finde, Mella ist eines der talentiertesten Models, die ich je getroffen habe. Das ist so, ich sag immer, du musst die Kamera nur in ihre Richtung halten und es sieht schon gut aus.
Und bei Mella habe ich gelernt, wie soll ich sagen, ich habe bei ihr, bevor ich sie kannte, habe ich Bilder gesehen auf Instagram und die sehen so toll aus, die Bilder. Sie hat was sehr Anmutiges an sich so. Und dann entwickelt sich so ein Bild bei mir im Kopf, ja, wie sie wahrscheinlich so ist. Nein, sie ist so nicht, ja. Ich dachte so, vielleicht so ein bisschen hochnäsig und etepetete, absolut gar nicht. Da wurde ich nochmal richtig eines Besseren belehrt. Sie ist so lustig, so frech, sie macht Quatsch. Sie, ja, keine Ahnung, ich glaube, sie spielt auch gern Brettspiele wie ich oder so. Wo ich dachte, what? Hätte ich nie gedacht so. Wie schnell wir einfach Leute doch schnell in Schublade stecken, nur weil wir ein paar Bilder von denen sehen, wo die halt modeln, wo sie sich vielleicht so ein bisschen auch mal verstellen, anders zeigen, als sie eigentlich sind.
Und gerade du müsstest es ja auch besser wissen als du hast, wie lange war deine Schauspielausbildung?
4 Jahre, Olli.
Nee, aber ich bin 100% bei dir. Wenn du die Bilder siehst, denkst du so, boah, die sieht ja irgendwie sowas wie perfekt aus oder
ja,
so.
Die,
ne?
die wird doch niemals ja sagen, wenn ich frage, ob sie mit mir schule. Wobei, ne, sie hat auch viele Anfragen, glaube ich, damals bekommen, aber ja.
Ja, und ich weiß auch damals noch, als hier Sascha Perlinger, der war ja irgendwie 3-mal bei unserem Workshop. Ja. Oh, ihr habt Mella als Model, ja, ich bin auf jeden Fall dabei.
Ja, genau.
Und ja, es war so surreal, sie in Hongkong zu treffen. Sie hat da eine Weile gelebt, ihr Mann hat in Hongkong gearbeitet, die sind jetzt aber nach Shanghai gezogen, ist ja auch China. Und er arbeitet da jetzt und sie arbeitet auch an der Schule und studiert auch noch gleichzeitig. Und aber ja, wir hatten halt so diese, war in Hongkong und da war auch noch ein Kumpel von ihr, der aus Deutschland gekommen ist und dementsprechend war sie eh da. Und dann haben wir so einen ganzen Tag miteinander verbracht, einen ganzen Tag. Das war Wahnsinn, wirklich. Cool. Und die Bilder gibt's auch kaum zu sehen bisher, weil wir beide es noch nicht geschafft haben, so unsere Favoriten rauszupicken. Ich glaube, dass wir beide auch großen Respekt davor haben, weil der Tag einfach so magisch war. Aber ist egal, die gibt's und ich fotografiere nicht in erster Linie zum Zeigen, sondern in erster Linie zum
Erleben.
Zum Erleben und zum meine Welt irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen. Und ja, gerade mit einem Model wie Mella einfach auch, um eine tolle Zeit zusammen zu haben. Und die hatten wir auf jeden Fall.
Ja, ja, Model, also eigentlich Freundin fast schon so.
Oder? Ja, Mella ist definitiv eine Freundin. Oder auch so seelenverwandt. Ne? Tolle Frau.
Ja, voll. Voll cool. Voll schön.
Mella, falls du das hörst, komm wieder nach Bielefeld.
Genau, du verpasst was.
Nein, Mella, wenn du das hörst, bleib in Shanghai. Weil ich finde es so cool, dass du deinen Weg gehst und dass du es auch geschafft hast, dich da auch zu behaupten und dein Leben da weiterzuführen. Ich habe den größten Respekt davor. Genau, und ich war dann noch ein paar Tage in Hongkong und bin dann auf die Philippinen geflogen. Den Flug, den ich eigentlich verpasst hatte, oder den ich verpasst hatte, hätte ich ihn nicht verpasst, wäre ich nie in Hongkong gewesen.
Nee, hättest du nie mit Mella geshootet.
Hätte ich nie diese krassen Nudelsuppen da in Hongkong gegessen und so. Hongkong ist so geil.
Ja.
Hongkong ist so ein bisschen New York von Asien, finde ich.
Ja, geil.
Und ja, dann war ich auf den Philippinen. Und ja, Planung im Vorfeld für die Philippinen hatte ich großen Respekt vor, weil das sind so tausende von Inseln. Mhm. Und ich wusste überhaupt nicht, wo soll ich denn da jetzt hin? Und da sind wir auch wieder bei diesem Thema mit den Namen. Ich habe immer mal einen Namen zugerufen bekommen irgendwie, aber die konnte ich mir nie merken, weil es so viele waren. So, diese Insel heißt so Bohol oder Cebu oder Chagao. Und ich, oh, fuck, ich kann mir das nicht merken. Bitte, kannst du mir das schreiben? Und dann hatte ich aber auch gleichzeitig Vertrauen. Ich war immerhin schon 5 Monate unterwegs. Ich hatte Vertrauen, das wird schon gut werden. Und es wurde sensationell. Also ich bin in Cebu angekommen. Das ist die zweitgrößte Stadt. Hauptstadt ist Manila. Zweitgrößte Stadt ist Cebu. Und da war ich erstmal. Und ja, habe direkt Anschluss gefunden. War in so einem coolen Hostel. Das war auch gleichzeitig ein Coworking Space. Man hatte da dann so einen Arbeitsplatz und ja, so ein Bett für 10 Euro. Es war schon relativ teuer sogar für philippinische Verhältnisse, aber es war auch cool und klimatisiert, was auch geil war. Was sehr heiß war. Und ja, ich war dann auf diversen Inseln, habe da auch irgendwie so eine mehrtägige Schiffstour gemacht, von Coron nach El Nido.
Du hast mir mal ein Bild geschickt mit dem Elefanten, den du gestreichelt hast.
Das war in Thailand.
Das war in Thailand. Ja. Kängurus vor deiner Haustür war?
Das war in Australien.
Ach so, okay, da sind wir noch nicht.
Genau. Nee, da kommen wir dann in der nächsten Folge zu, falls du noch kannst, dann demnächst. Ja. Jedenfalls, ja, Philippinen, die schönsten Strände, die ich je gesehen habe, die leckersten Kokosnüsse.
Ist das auch ein Strand von deinem Podcast-Thumbnail?
Nee, das war Australien.
Okay.
Der ist ja eher so ein bisschen, ich sag mal, clean. Da sind ja keine Palmen. Auf den Philippinen ist halt das Palmenparadies. Du hast so viele Palmen. Ja, und ich fand das Essen auf den Philippinen anfangs nicht ganz so geil wie zum Beispiel in Vietnam oder Thailand. Aber wenn du es so ein bisschen verstanden hast, dann weißt du auch, wo du hingehen kannst. Und dann ist es wieder so geil. Jedenfalls, ja, hatte ich da auch eine verdammt gute Zeit, war zum Beispiel, als ich auf Bohol war, das ist so eine Insel, war ich in den Chocolate Hills. Weil die Dinger einfach aussehen wie Schokoladenberge, wirklich. Weil die sich so ein bisschen braun färben und die sehen aus wie kleine Pyramiden. Das war abgefahren. Oder dann Chagao ist so eine krasse Surferinsel. Da habe ich dann auch so eine richtige Community aufgebaut für mich. Auch so Leute wirklich, die mir angeboten haben, dass ich bei denen übernachten kann. Und ich werde definitiv zurückkommen.
Mit denen du auch teilweise gereist bist?
So, teilweise schon,
so,
ja.
So ein paar Trips gemacht hast?
Ja. Mich hat da auch sogar jemand besucht dann noch aus Cebu. Die ist dann auch noch rübergekommen.
Ach, lustig. Und
haben dann da irgendwie noch zusammen Zeit verbracht.
Cool.
Genau, und ich liebe die Philippinen. Ich liebe die Menschen. Ich liebe die Strände, die Natur. Und ich möchte auf jeden Fall wiederkommen. Und ich möchte auf jeden Fall auch wieder zurück ins Café mit Meerblick kommen. Weil es noch vieles offen von der Reise. Und das war jetzt das erste halbe Jahr. Das waren 6 Monate. Und die waren komplett in Südostasien. Ich hätte nie gedacht, dass ich da so lange bleibe. Aber in dem Moment, mein Navigator war eigentlich immer mein Bauchgefühl. Und das hat sich richtig angefühlt, so lange da zu bleiben. Und dann hat sich irgendwann auch so angefühlt, ich habe mal Bock, nochmal wieder in eine ganz andere Kultur einzutauchen. Und wie das war, als ich auf einmal in Melbourne war, würde ich sagen, können wir dann ja vielleicht im nächsten Tagebuch besprechen.
Ja, also sehr gerne auch mit mir, ohne mich. Das können wir ja dann nochmal schauen. Aber voll gerne.
Ich würde mich freuen, wenn du nochmal dabei wärst.
Ich mich auch.
Falls du die Zeit nochmal dafür hast. Und ja, danke auf jeden Fall, dass du so ein schöner Bouncer warst, der mir so eine gewisse Resonanz dazu gegeben hat. Das war echt schön.
Ja, wie gesagt, der Impuls ist irgendwie auch da, während du erzählst, dass man, weil ich war noch nicht hier in dieser ganzen Welt, so ich war relativ wenig unterwegs, so dass man das mal auf YouTube sich anschaut, also wie es da aussieht. Und das, wie gesagt, habe ich auch ein paar Mal gemacht, wo du gesagt hast, boah, diese Stadt musst du sehen, boah, da war ich, oder diese eine Allee mit diesen Palmen oder Bambusallee da.
Das war, glaube ich, in Kyoto.
Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich mir auch Kyoto mal eingegeben auf YouTube und dann direkt wusste ich, worüber du redest, weißt du so. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ah, okay, ich besuche es auch gerade, auch wenn es nur auf YouTube ist.
Am Anfang war es immer so, dass ich eigentlich allen und insbesondere auch dir immer zeigen wollte, wie geil das alles ist, weil ich selber gar nicht fassen konnte. Und irgendwann war ich in so einem Modus, wo ich gemerkt habe, ich mache das jetzt gerade hier irgendwie nur noch für mich, was echt schön ist.
Kann ich voll verstehen.
Ja, und eines Tages werden wir auch mal in irgendeine krasse Metropole oder auf irgendeine krasse Insel fliegen.
Ja, Vietnam finde ich sehr spannend. Aber eigentlich ist alles spannend, wo du jetzt warst, weil ich glaube, es ist alles unterschiedlich und trotzdem voll schön.
Und das ist eigentlich auch eine Quintessenz der Reise, kann ich an der Stelle schon sagen. es gibt kein Bestes oder kein Highlight, sondern egal, wo du hinkommst, wenn du mit Energie kommst und positiver Energie und vielleicht eine Aura, dann triffst du eh die Leute und alles ist schön. Hm. Auch Bielefeld ist schön. Und alles.
Ja,
dementsprechend muss man sich keine Sorgen machen, dass man was verpasst, sondern kann sich voll immer auf das, was einem angeboten wird, einlassen.
Ich wollte schon sagen, schönes Schlusswort, aber ist dein Podcast. Ich freue mich, danke, dass ich hier dein, ja, zuhören durfte. War ja auch so eine Art Reflektieren nochmal. Und auch wenn ich einiges natürlich mitbekommen habe, durch Sprachnachrichten, wie gesagt, durch Instagram und so, war das gerade echt schön. So, als ob wir zusammen da unterwegs waren, auch wenn wir es nicht waren. So.
Ein bisschen warst du ja dabei.
Ja, ja.
Sicherlich dichter dran als viele andere. Aufgrund unserer Freundschaft, aber auch, weil ich natürlich versucht habe, mit dir möglichst viel zu teilen.
Ja.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, gerne, hat mich sehr gefreut.
Und ich kann an der Stelle auch echt nochmal, natürlich, das machst du ja auch sonst immer so fleißig, wenn ich bei dir zu Gast bin, auf deinen Podcast hinweisen, der da heißt, Fotografie kann so viel mehr sein. Vergiss niemals, warum du fotografierst.
Genau. Sehr langer Titel.
Aber gehört das auch zum Titel dazu?
Nee, hier, ne? Nee.
Aber nur. Das sagst du am Ende.
Das ist mein, ja, wie sagt man das immer? Mein Jingle am Ende? Nein, mein Motto? Weiß ich nicht.
Und dann etwas mit inspirieren und motivieren.
Ja, fühl dich motiviert, inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du fotografierst.
Das ist toll, dass ich... Hast du das eigentlich seit Folge 1 so gesagt?
Müsste ich lügen, ich glaube nicht. Das kam irgendwie mal so und dann hat sich das so etabliert.
Und wie viele Folgen hast du jetzt mittlerweile?
377, Hammer. 376, ja.
Das hier dürfte so ungefähr die 40. Folge sein vom Kaffee mit Mehrblick.
Was ich aber auch richtig cool finde.
Finde ich auch eine beträchtliche Zahl,
ja,
schon.
Ja, voll.
Ich halte mich allerdings auch nicht so an so Konventionen, dass ich immer an einem bestimmten Tag rausbringe. Zum Beispiel heute habe ich einfach zwei, also heute im Sinne von in dem Moment, wo wir gerade hier aufnehmen.
Mhm.
Und diese Folge dürfte wahrscheinlich nächste Woche rauskommen. Mal gucken. Und ich mache auch kürzere Folgen teilweise. Du hast ja schon auch meistens so mindestens 15 Minuten, ne?
Ja, mindestens. Also eher 30, 40, auch wenn ich alleine rede. Ja.
Mhm. Ja.
Aber wie gesagt, ich glaube, du hast auch diese schöne Erfahrung gemacht, dass es einfach mal gut tut, gewisse Sachen mal auszusprechen. Ne? Ich sage immer wieder, mein Podcast ist auch so hin und wieder mal vielleicht eine eigene Therapiestunde gewesen, so für mich, Sachen zu reflektieren, Sachen mal wirklich auszusprechen. Also ich konnte Olli schon immer irgendwie auch ans Herz legen, weil er auch einfach eine gute Stimme hat. Ey, mach mal einen Podcast. Also du musst nicht, aber es ist einfach eine schöne Erfahrung. Und deswegen finde ich das so schön, dass du jetzt mittlerweile 40 Folgen gemacht hast. Nicht, weil du 40 Folgen für die Zuhörer gemacht hast, sondern für dich. Das ist das Schöne, weil ich genau weiß, was es heißt, über gewisse Sachen einfach mal zu reden.
Und es ist so schön, wenn man zum Beispiel einfach da draußen spazieren geht und auf einmal kommt so eine Idee, das könnte eigentlich ein schöner roter Faden für eine Folge sein. Dann schreibt man sich das so ins Handy rein und auf einmal sieht man sich da sitzen und spricht darüber.
Ja.
Und ich finde, du machst das halt, du bist auf jeden Fall auch ein Vorbild, was das angeht, weil du machst das schon so lange und so auch so konsequent und so professionell. Das finde ich richtig gut. Ich hatte ja vorher auch schon einen, den What's the Story Podcast, aber irgendwann passte das nicht mehr so ganz, dass ich auch immer die regelmäßige Zeit dafür gefunden habe, zu einem bestimmten Zeitpunkt abzuliefern. Und so, das war eine ganz, ganz wichtige und tolle Zeit, aber ich fühle mich jetzt in meinem Format total zu Hause.
Voll, voll. Also wenn das für dich besser funktioniert so, ne? Ja.
Und ich freue mich über jeden, der zuhört. Und es sind echt einige. Ich habe auch echt schon meine Hörerinnen und Hörer. Und ganz, ganz lieben Dank, dass ihr dabei seid. Wenn ihr Lust habt, supportet gerne. Lasst irgendwie eine Bewertung da. Ich bin mit Apple Podcast gar nicht so affin, wobei ich immer wieder sehe, von da kommen auch viele. Aber auch auf Spotify gerne und teilt auch gerne die Folge. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich gerne an. Ich bin relativ gut zu erreichen und ich wünsche dir da draußen auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag. Genießt das hier und jetzt, triff Leute, hab eine positive Energie und ich würde die letzten Worte einfach an dich geben, lieber Vitali, und verabschiede mich an der Stelle schon mal.
Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ja, danke natürlich auch an dich, lieber Zuhörer. Und wie gesagt, bewerten ist super easy, auf Spotify sowieso. Einfach hochwischen, da auf die Bewertung klicken, 5 Sterne vergeben und da freut sich Olli und manch andere neue Zuhörer auch. Dankeschön, dann sage ich Tschüss, Olli. Olli sagt nichts mehr. Ciao.
Ja, okay. Die letzten Worte sollten eigentlich bei ihm sein. Deswegen hatte ich mich demonstrativ zurückgelehnt. Aber ja, auch von meiner Seite aus. Tschüss und bis ganz bald.